Super, legen wir los, ne?
Juhu.
Okay, ja, ich bin hier mit Stitch.
Hallo.
Und hätte ich nie gedacht, dass wir uns mal treffen in Real Life. Hi Stitch, wie schön.
Ja, nicht viele Menschen, ich kann.
Ja, finde ich richtig schön. Ich fühle mich auch super geehrt. Warum lachst du?
Hallo.
Ah, jetzt bist du wieder Christine. Ja, das ist ja ein bisschen lame.
So.
Naja. Aber hey, auch schön, dass du da bist, Christine, dass du mich ja, hier besuchst bei mir zu Hause.
Jetzt was? Wie wir an meinem Tisch sitzen?
Ja, wer seine Füße unter meinen Tisch stellt, der kann auch noch anerkennen, dass wir in meiner Wohnung sind.
Ja, Leute, heute gibt es eine Special-Folge.
Leute, heute.
Und ich freue mich ganz besonders darauf, weil ich darf mich heute mal so richtig ausleben.
Ja, weißt du was? Ich freue mich erstens drauf, einfach nur zuhören zu können. Ich hoffe, ich werde nicht einschlafen, weil aber die Story ist ja auch ein bisschen spannend.
Die muss ja jetzt
und
mal
ich finde es ja richtig, wollte ich mal sagen, ich finde es richtig cool, dass das vielleicht eine der Folgen jetzt mal wird, wo dein Redeanteil größer ist als meiner.
Ja, am Schluss seid ihr alle froh, wenn ich die Schnauze halte.
Ja, ich bin super gespannt. Du wirst mir eine True Crime Story heute erzählen.
Sozusagen, warte, ich muss vorher das Armband ausziehen, das irritiert mich.
Ja, und ich will auch noch mal ganz kurz sagen, so Mordlust-like, falls wir zwischendurch lachen, was passieren könnte vielleicht, ist das für uns so eine Art Comic Relief, ist es nie despektierlich gemeint.
Ja, das. Worüber? Nee, also super. Ja, das stimmt schon. Ja, ach so, und ich möchte hier nochmal eine ganz kurze Triggerwarnung aussprechen tatsächlich auch, weil ich werde im Laufe des Ganzen auch auf eine Szene nach einer Vergewaltigung kurz eingehen und es sind auch Fälle von sexuellen Übergriffen auf diesem, ja, besagten Event passiert,
okay,
wo ich nicht näher drauf eingehe, aber sie werden natürlich genannt und wen das triggert, der sollte da vielleicht, ja, jetzt ein bisschen vorsichtiger zuhören oder vielleicht sich das gar nicht anhören, je nachdem. Aber jetzt möchte ich euch auch gar nicht länger auf die Folter spannen. Ich erzähle euch jetzt, worum es geht. Nämlich um ein Festival, was ein bisschen, ich will nicht sagen schiefgelaufen ist, aber so wirklich gut gelaufen ist es auch nicht. Es geht um das
Die Love Parade. Oh, Entschuldigung.
Es geht um das Woodstock Festival 1999.
Also nicht das Woodstock von 1900, wann war das, 69?
Genau,
in den 60ern,
nicht
verwechseln,
Leute.
Nicht
das Woodstock 69, sondern die zweite Version, beziehungsweise dritte Version, mehr oder weniger eigentlich zweite Version davon, 1999, vom 23. bis 25. Juli, Freitag bis Samstag war das Ganze. So, um nochmal ganz kurz erstmal die Hintergründe abzuchecken. Du hast gerade schon kurz Woodstock 69 angesprochen. Das war die ursprüngliche Form und das war das Friedensfestival überhaupt mit Motto Peace, Love und Harmony. Es waren unglaublich viele Hippies dort. Das war nämlich gerade total im Kommen, dass gerade die jugendliche Generation sich gegen das System gestellt hat und so ein bisschen in dieser Hippie-Welle mitgeschwommen ist. Und der Veranstalter Michael Lang hat eigentlich auch danach gesagt, er möchte nicht nochmal ein Woodstock-Festival machen, weil er nicht der Meinung war, dass es nochmal genau so gelebt werden würde. Hat aber dann in den 90ern, als dieser Waffenkonflikt in den USA immer präsenter wurde und Waffengewalt immer mehr so ein Ding wurde, hat er sich dann überlegt, dass er eigentlich der Meinung ist, dass es der jungen Generation und der Generation seiner Kinder auch zu der Zeit ganz gut täte, wenn die mal so ein Friedensfestival erleben könnten.
Wie schön. So. Irgendwie auch, also ganz guter Gedanke so.
Genau,
an sich,
das
ne?
war nämlich die ursprüngliche Idee dann. Und tatsächlich gab es da 1994 schon mal den Versuch eines erneuten Woodstocks. Allerdings ging das ziemlich schief. Das Wetter war extrem schlecht, es gab viel Regen, vieles hat nicht funktioniert, die Zäune wurden demoliert, also kam die Hälfte kostenlos rein, es wurde kein Profit gemacht. Also es ist irgendwie alles total schief gelaufen.
Schlecht.
Das wurde auch, glaube ich, frühzeitig beendet, aber da bin ich mir jetzt nicht mehr hundertprozentig sicher. Ich habe mich nämlich nicht damit auseinandergesetzt, sondern mit dem erneuten Versuch, Woodstock 1999, da wurde dann vor allem der Fokus darauf gelegt, auch viel Gewinn zu machen. Also es wurde viel gespart und ich glaube, das ist auch am Schluss eins der Hauptprobleme
und
geworden.
Vor allem dann ja auch gar nicht so Love, Peace und Harmony und Frieden, sondern Profit.
Die ursprüngliche Idee ist so ein bisschen in der Profitgier verloren gegangen, aber das werdet ihr alles jetzt im Laufe der nächsten 6 Stunden noch feststellen.
Oha. Ich bin gespannt.
Nein, so lange wird es nicht dauern.
Na, Gott sei Dank.
Also, zwei wichtige Menschen in dem Ganzen sind einmal Michael Lang, den habe ich eben schon genannt, das ist der Veranstalter von Woodstock, und John Cher, das ist, Michael Lang ist der Mitbegründer und John Cher war 1999 der Veranstalter. Die beiden haben also zusammengearbeitet.
John Cher.
Genau, nee. Und Michael und John haben dann angefangen zusammen überlegen, zu überlegen. Und Michael Lang hat dann eine Airbase gefunden als Veranstaltungsort, weil darum ging es erstmal, wo bringst du so viele Menschen unter?
Ja.
Und er hat dann eine Airbase gefunden in Rome im Bundesstaat New York, USA. Das ganze Ding war 2000 Hektar groß, das Gelände, in Form von einem Dreieck. Es war sehr, sehr viel Asphalt. Du hast da Landebahnen. Es ist fast alles geteert.
Geil eigentlich.
Ja, Wohnraum für 15.000 Menschen. Also wäre zumindest mal das ganze Team und alle werden gut untergebracht. Dann hast du noch riesige Zeltplätze. Straßen und Räumlichkeiten waren vor Ort. Also all das, was damals 1994 schon mal Millionen Euro gekostet hat an Logistik, wäre da schon mal dort. So. Es gab da auch von Team so ein bisschen die Rückmeldung, dass das eigentlich nicht so wirklich zu dem ursprünglichen Woodstock passt. So ein Militärgelände zu Love, Peace, Harmony, wir leben in der Wildnis mit den Tieren. Aber da wurde dann nicht so drauf gehört, weil der gute Michael und der gute John, die haben das dann einfach durchgezogen und haben gesagt, wir machen das. Wir,
das ist so, Entschuldigung.
Ja?
Das ist so, wie wenn man im Saarland irgendwie was sagt, ja, das ist das ist aber scheiße, wenn du das so machst oder das brauchst du ja eigentlich gar nicht. Dann sagt man immer so, ja, aber das habe ich billig gekriegt.
Ja.
Weißt du, und ja, so waren die halt so, genau, ja, das, ich weiß eigentlich, ist das scheiße, eigentlich passt das nicht, aber wir haben es günstig bekommen.
Ich habe
so
eine Baumschere im Angebot gekauft. Ich habe zwar keinen Baum, aber sie war im Angebot.
Aber ja, habe ich billig gekriegt.
Genau,
ne?
So.
Ja.
Um dem Ganzen ein bisschen entgegenzuwirken, also dem Gegensturm vom Team auch, und das ist nicht das ursprüngliche Woodstock und was willst du daraus machen, wurde das Gelände dann ein bisschen angepasst. Also die Werte von 69 sollten quasi auf 99 übertragen werden. Die Außenmauern wurden zum Beispiel verschönert, die haben Sperrholzplatten bunt angemalt mit Blumen und keine Ahnung und haben die dann da dran gepackt und haben so bunte Aufsteller überall hingestellt. Also sie haben schon versucht, da auch so ein bisschen das Ganze aufzuhübschen.
Gott sei Dank.
Ja, also das erstmal zu den Grundideen. Starten wir direkt rein in den ersten Tag. Tag 1 des Festivals war Freitag, der 23. Juli 1999. Da ging es offiziell los. Am Vortag war schon eine kleine Pre-Show, die war aber nicht offiziell, also es war wirklich nur intern. Die offizielle Eröffnungsshow war um 12 Uhr mit James Brown damals.
Wow.
Morgens ging es schon los, es gab auch einen Biergarten, da haben die Leute schon den ganzen Tag gesoffen und so. Um 12 Uhr war aber die offizielle Eröffnung und da gab es schon die ersten Probleme, weil der gute John, also der Veranstalter, der John Scheer, hat da gerade kurz vorm Auftritt von James Brown mit seinem Manager telefoniert und der meinte, dass der Vertrag von James Brown noch nicht unterschrieben sei und dass er normalerweise auch im Voraus bezahlt wird und wenn das nicht passiert, dann tritt er nicht auf. Und John Scheer stand halt da und hat gesagt,
scheiße, wo ist der Geldautomat,
Kollege,
der
ich stehe jetzt hier auf der Bühne, ich habe jetzt hier kein Bargeld, ich habe jetzt hier keinen Vertrag und da stehen 200.000 Leute. So.
Alter, aber ganz kurz, also gut, ist ja auch eine andere Zeit, aber das ist ja ultra der Anfängerfehler. Heutzutage weiß das jeder, ne? Wir machen ja auch so Veranstaltungen mit unserem Sender und so und es ist immer so, ja, das Geld muss vor dem Auftritt da sein. Also per Überweisung schon auf dem Konto sein, der Vertrag muss vorliegen, unterschrieben sein. Und das hier ist ja jetzt nicht so, dass das einen Tag vorher ist. Das ist ja, keine Ahnung, so unmittelbar vorm Auftritt quasi. Mhm. Und das ist ja richtig crazy, dass die nicht mal vorher auf die Idee gekommen sind, dann auch der Manager zu sagen, ey, pass mal auf, hier ist noch keine Kohle da. So, hä?
Ja, beziehungsweise, dass der Manager von James Brown dann halt nicht auf die Idee kam,
ja,
das
ja, genau,
zu sagen. Man kann auch nicht mal sagen, dass es ein Anfängerfehler war, weil der John Scheer schon echt lang im Business war, also echt große Events auch gemacht hat. Also es war noch nicht mal wirklich ein Anfängerfehler. James Brown hat die Lage dann selber entschärft, also der Künstler hat dann selber einfach gesagt, Leute, scheiß drauf, ich gehe jetzt auf die Bühne, weil er einfach gesehen hat, da stehen 200.000 Leute. Er hat geschnallt, was auf dem Spiel stand. Er sollte das neue Woodstock eröffnen und er hat es dann einfach gemacht. So, ohne Vertrag, ohne Geld, ist dann einfach aufgetreten. Also wurde die Lage dann so wenigstens ein bisschen entschärft. Aber es startete schon mit Problemen. Die Stimmung war mittags noch ganz gut, weil die Leute, wie gesagt, unter anderem den ganzen Morgen im Biergarten verbracht haben.
Da wäre ich auch gut drauf, ja.
Was auch so ein Ding da war, es gab keine Polizei, keine Sicherheitskräfte, großartig, außer die Peace Patrol. Das waren Leute in.
Wow.
Das waren Sicherheitsleute in gelben T-Shirts und die haben dafür die Sicherheit gesorgt. Heißt aber auch, zum Beispiel, die Leute haben direkt am ersten Tag mittags, freitags, da angefangen, ganz offen Drogen zu verkaufen, sind dann mit ihren Päckchen durch die Gegend gerannt. Ich habe frische Pilze, weil.
Alter.
es ist niemand da, der dich verknackt.
Ja, und wahrscheinlich waren das dann diese Peace Patrol, waren dann wahrscheinlich auch noch viel zu wenige Leute für die ganzen Gäste, die da waren.
Ja, dazu kommen wir tatsächlich auch noch. Darauf gehe ich auch noch ein bisschen
Guck mal, dann machen die, wie krass. Ja. Dann sind das so zwei Vollprofis eigentlich und die machen da einfach wie so Amateure so ein Festival. Das ist ja so, als würde ich jetzt sagen, ja, ich rufe mal James Brown an. Hey, du kriegst zwar kein Geld, aber kommst du vorbei? Ah, ich habe jetzt keine Sicherheit, keine Polizei. Ich habe jetzt auch ein angemeldetes Festival, aber hey, meine Freunde, die kriegen einfach gelbe T-Shirts. Dann sollen die da ein bisschen rumlaufen.
Das Ding ist, ich glaube, also, die sind halt wirklich ein bisschen hängen geblieben auf den Werten von 69 und auch auf der Annahme, dass das Publikum das gleiche ist. Weil du hattest da halt in diesem Fall keine 250.000 Hippies, sondern 250.000 heranwachsende Jugendliche, die einfach ja, ne, anders drauf waren. Aber auch dazu gleich mehr. Jedenfalls, die Leute haben angefangen, offen Drogen zu verkaufen. Das wurde also auch sehr viel konsumiert. Hat dann gar nicht lange gedauert, da fing der Nudismus auch schon an. Also die Leute haben angefangen, sich auszuziehen. Zitat aus der Dokumentation von Netflix, wo ich einige der Infos her habe, die habe ich nämlich angeschaut. Übrigens richtig gut von Netflix, Trainwreck, Woodstock 99, klare Empfehlung. Da hat eine Besucherin in der Doku das erklärt mit Nacktheit ist Einheit. Deswegen haben die Leute irgendwann angefangen, sich auszuziehen und sind da halt nackt rumgerannt. Die Frauen hatten meist die Brüste bemalt. Ganz großer Klassiker war nur nach wenigen Stunden das Airbrush-Tattoo mit dem Festival-Logo, was man sich an einem der Stände machen lassen konnte. So viel erstmal zu dem.
Das muss ich jetzt kurz gucken. Erzähl mir ruhig weiter. Ich muss jetzt googeln, ob man davon Bilder findet.
Ja, gut. Also, um mal ganz kurz euch zu erzählen, wie es da so abging, weil das ist ein ganz großer Faktor, es war extrem heiß. Okay. Also schon freitags waren die Temperaturen über 38 Grad und das Ganze wurde durch den Asphalt von der ehemaligen Air Force Base noch schlimmer.
Ja.
Zitat, es fühlte sich an wie die Hölle auf Erden.
Oh.
So. Die Versorgung war auch nicht so optimal. Es mussten zum Beispiel alle ihre Getränke beim Eingang abgeben, auch Wasserflaschen, alles. Es gab entweder einen Trinkbrunnen, wo man 25 Minuten anstehen musste. Oder es gab Flaschen, Wasserflaschen für $4. Draußen hat das Ganze 60 Cent gekostet.
Boah.
Das sind erstmal die Grundvoraussetzungen.
38 Grad.
Mhm. Ohne
das
euch
kann
damit
man,
jetzt,
das kannst du ja nicht machen.
Ohne euch da jetzt überraschen zu wollen, die Stimmung war irgendwann schon nicht mehr so doll am ersten Tag. Aber wir starten jetzt erstmal mit dem ersten größeren Auftritt. Und das war nachmittags der Auftritt von Sheryl Crow. Das ist eine Softrock-Sängerin, die damals mit Gitarre und Band da unterwegs war und auch so ein bisschen mehr in diesem Masculine-Style drin.
Ey,
und,
die ist richtig cool.
Ja, und sie macht auch wirklich, wirklich gute Musik.
Darf ich kurz einen Song empfehlen?
Klar.
Von Sheryl Crow, Soak Up the Sun.
Okay.
Richtig guter Song, wirklich. Und die hat auch letztes Jahr oder so ein neues Album rausgebracht, auch cool. Aber Soak Up the Sun ist so ein richtig schöner sommerlicher Song. Entschuldigung.
Alles passend gut. Zu jetzt. Okay. In ihrer Show, während ihres Auftritts, gab es tatsächlich die ersten Anzeichen dafür, dass das Publikum überwiegend von männlicher Maskulinität und toxischer Maskulinität geprägt ist.
Oh nein.
Es gab zum Beispiel die ersten Rufe zwischen den Songs von wegen Show us your tits. Sie hat darauf nur ganz cool geantwortet, Show my tits, you'd have to pay way more than you pay to get in to see my tits. Also ihr hättet um einiges mehr bezahlen müssen, damit ich euch meine Brüste zeige. So.
Boah, Gott sei Dank.
Später im Interview, weil das auch die ganze Zeit dann angehalten hat, hat sie dann aber gemeint, as soon as I leave, I'm gonna haul my ass out there to the middle of the crowd and introduce myself to a couple of those fuckers. Also zu Deutsch, wenn ich hier fertig bin, gehe ich in die Menge und stelle mich ein paar von den Arschlöchern mal persönlich vor.
Aber geil, das finde ich richtig cool.
Ja, also sie war aber halt tatsächlich dann auch nicht so begeistert, was natürlich auch nicht so schön
klar.
ist als Künstler auf so einem
also,
Festival.
Also das ist ja auch absolut scheiße, jetzt stell dir halt mal vor, also ne?
Ja.
Und dann kein Sicherheitskonzept, aber deswegen umso geiler, dass sie dann da so richtig krass ist und sagt, Alter.
Ja, sie war richtig abgefuckt.
Also, dass sie auch sagen würde, ich kläre meinetwegen persönlich, dann kriegen die auf die Fresse von
also
mir.
Da gab es wirklich verschiedenste Reaktionen bei den Künstlern auf das ganze Publikum da auch, was jetzt noch die nächsten Tage, was ich euch da erzähle, noch so passiert. Aber sie hat da wirklich sehr cool reagiert.
Richtig geil.
Und vor allem war sie auch wirklich wütend. Und ich finde, das ist auch zu Recht, weil ne, sie ist dahin mit der Annahme Peace, Love and Harmony. Und das Erste, was sie hört nach dem ersten Song ist Show us your tits. Ja. Aber wegen dieses Auftritts und dann auch im Laufe des weiteren Nachmittags während der anderen Auftritte wurde dann immer deutlicher, dass das Publikum ein deutlich anderes ist als noch 1996 beim ursprünglichen Woodstock. Viele junge, weiße College Boys, Zitat aus der Doku von einer Besucherin, die die ganze Masse einmal beschrieben hat. Außerdem, was ich ja eben schon angemerkt hatte, mit den Grundvoraussetzungen, Zuschauer haben sich über Hitzeprobleme beschwert, Probleme beim Zugang zu Wasser, weil entweder 25 Minuten anstehen oder 4 Dollar Blechen, wo es draußen nur 60 Cent kostet, das mitgenommen ist so krass, ne? Wurde nix. So. Es musste ja immer gespart werden. Es gab auch ein Pay-Per-View. Für 59 Dollar konntest du 3 Tage dich quasi dazuschalten. Das wurde also auch noch als Einnahmequelle genutzt.
Ah.
Und da sind Kamerateams rumgelaufen. MTV hatte auch ein Kamerateam vor Ort, aber das war nochmal ein anderes. Und da war aber nicht die Musik das Hauptthema, sondern das Kamerateam war vor allem bei den Leuten unterwegs, auf dem Campingplatz, in der Menge. Und das hat die Leute auch immer mehr dazu angestachelt, komplett verrückte Sachen zu machen. Also die haben sich quasi da überboten. Da gab es unter anderem in der Dokumentation auch eine Einblendung von einem Typen, der hat gebrüllt, Pay-Per-View, I told you I'd get on fucking TV. Und dann hatte der so ein Holzbrett in der Hand und hat sich das so 3-mal gegen den Kopf gehauen, so übel ausgerastet, hat da rumgeschrien. Also es sind wirklich alle komplett ausgeflippt. Das war irgendwann auch nicht mehr witzig.
Ja, vor allem, also weiß ich nicht, wenn du jetzt, das ist ja auch zweifelhafter Ruhm, wenn du dadurch, dass du dir ein Holzbrett in die Fresse schlägst, selbst im Fernsehen bist.
Ja,
dann wär ich lieber
aber
nicht
der
im Fernsehen.
Sah auch nicht so aus, als wäre er noch furchtbar nüchtern.
Ja, gut.
Am Abend wurde das Ganze dann ein bisschen schwieriger. Es fing an mit dem Korn-Auftritt. Das ist eine Metal-Band.
Oh ja.
Und die meisten waren für ihn oder für Limp Bizkit da, der am nächsten Tag auftreten sollte. Und da hat man schon gemerkt, dass das aggressive Publikum und die aggressive Musik eine ganz, ganz, ganz schwierige Kombi sind. Es gab viel zu wenig Sicherheitspersonal für die ganze Menge und vor allem viel zu wenig Sicherheitspersonal für die geladene Menge, die dann alle irgendwie so, weißt du, so komplett drauf waren. Es entstanden da schon Moshpits, die wohl so riesig waren, dass es Sicherheitspersonal ernsthafte Sorgen hatte, dass Leute wirklich schlimm verletzt werden. Die Menge war definitiv außer Kontrolle, aber es ist noch mal einigermaßen gut gegangen, weil danach direkt Bush aufgetreten ist. Das war eher so in Richtung Softrock. Es war so ein Schönling mit so ein bisschen, weißt du, so Schmalzlocke, Gitarre ohne Hemd, Sixpack, so ein richtiger Frauenheld. Und der hat dann so ein bisschen so seine ruhige Musik. Und
ja, da sind die, da gehen die Männer da noch nicht so drauf ab, ne?
Nee, natürlich nicht, aber es hat die Menge halt entsprechend auch ein bisschen runtergebracht, zum Glück.
Gott sei Dank, ja.
Um 0 Uhr war das Programm dann vorbei und es ging in den Rave-Hangar. Also einer der Flugzeughangare wurde wirklich zu einem Rave-Bunker umgebaut.
Eigentlich geil.
Dort war es nachts dann auch schon wieder schwierig. Also auch da herrschte keinerlei Kontrolle. Ungefähr 60.000 Menschen haben sich da getummelt, nackt, zugedröhnt.
Na klar.
Und es ist aber trotzdem, zumindest offiziell, weiter nichts großartig passiert. War nochmal okay. So.
Okay.
Also,
gerade so davongekommen.
Erster Tag, musikalisch sehr vielfältig. Den Komfort haben wir schon angesprochen. Das war schon mal schwierig, zumindest mit der Wasserversorgung so. Und ne, alles andere kommt noch. Es gab auf jeden Fall gewaltsame Tendenzen, allerdings noch keine Ausbrüche. Aber es gab schon Signale für eine Eskalation. Das war das Resümee von Tag 1.
Oh weh, und wir sind erst bei Tag 1, ja.
Jetzt starten wir, meine lieben Freunde, in Tag 2.
Ja,
Samstag,
hey.
24. Juli 1999. Das Erste, was morgens aufgefallen ist, es war alles dreckig. Überall lag Müll, die Toiletten liefen über.
Oh,
alles war total versifft. Es gab viel zu wenig Mülleimer, die viel zu weit voneinander entfernt standen und komplett überlaufen waren.
Boah, guck mal, aber sowas muss man noch anständig planen.
Und
wie
warum war
so
das so?
Sein?
Weil die Müllentsorgung, die Müllbeseitigung wegen Sparmaßnahmen ausgelagert wurde und die externe Firma sich nicht gekümmert hat.
Alter.
Die guten alten Sparmaßnahmen, wir merken schon wieder, Ed geht lustig weiter.
Man kennt's ja. Ist nie gut. Sparmaßnahmen immer schlecht, Leute.
Es gab
immer schlecht.
Eine Mitarbeiterin, die wurde in der Doku auch gezeigt und die wurde auch interviewt. Das ist eine total süße Maus, so eine ältere Dame, die hat das Ganze gesehen vom Überwachungsturm aus und die hatte 1969 schon sehr viel mitgewirkt und hat da, weißt du, so ihren Life Spirit entdeckt und weißt du, so eine richtig süße. Und die hat dann tatsächlich das Ganze gesehen und hat sich dann gedacht, komm, ich fasse mir jetzt ein Herz und hat dann Müllsäcke organisiert und hat die dann verteilt an die Leute und hat die halt versucht aufzufordern, so Leute, räumt mal ein bisschen auf, aber die haben halt dann alle auch gesagt, so Bruder, warum soll ich hier aufräumen, ich habe hierfür bezahlt, räum du doch auf. Frech, aber auf eine ganz perfide Art und Weise auch irgendwo nachvollziehbar.
Ja, schon
also klar würde ich
meinen
Scheiß auch wegräumen und klar würde ich es dann auch machen. Aber irgendwo wäre bei mir auch im Hinterkopf, Leute, ich habe hier für wie viel Geld bezahlt, warum muss ich das machen?
Ja, safe.
So, weißt du? Ja. Mittags gab es ein Interview, in dem John Cher meinte, dass alles gut verlaufen ist und eventuelle Ausfälle nur Einzelfälle waren.
Ja, klar. Alles super.
Das waren seine offiziellen Aussagen. Ja, also nach außen hin, alles toll, alles super. Es gab ja jetzt auch nicht großartig Handys oder so, wo man dann mal angerufen hat und gesagt hat, Bruder, hier ist alles voll scheiße.
Ja.
Also nach außen hin war Woodstock
war alles 1A. Super.
War klasse. Neues Problem. Samstag war der heißeste Tag des Jahres. Dieser 24. Juli. Es waren noch mal deutlich über 38 Grad.
Alter.
An die 40 Grad.
Oh, es hat sich und noch mehr aufgeheizt. Da musst du den Leuten umsonst Wasser stellen.
Es hat sich noch mehr aufgeheizt wegen des Teers. Das Sanitätszelt bekam insgesamt an diesem Wochenende über 1000 Leute wegen Hitzeschock oder Hitzeanfällen oder sonstigen.
Aber hey, es gab wenigstens ein Sanitätszelt.
Es gab viel zu wenig Sanitäter und viel zu wenig Material. Aber auch dazu
das
kommen wir noch.
Das wundert mich natürlich nicht.
Hinter der Bühne bei den Künstlern war alles super. Die waren 1A versorgt, die waren alle mit ihren super ausgestatteten Wohnmobilen, die hatten hier Essen, da Trinken, hier noch ein Cocktail, da noch ein Burger, es gab kostenlose Werbegeschenke, es gab zum Beispiel einen Stand mit Converse, da konnte sich jeder seine Converse holen gehen, kostenlos.
Geil.
Ja, also bei den Künstlern war alles super, da sieht man mal, wie die Prioritäten liegen. Irgendwo auch nachvollziehbar, aber zu weit auseinander in meinen Augen. Wir haben jetzt circa 16 Uhr. Es war 38 Grad warm. Die Menschen waren sauer und fingen dann auch an, die Filmteams mit Sachen zu bewerfen. Unter anderem das MTV-Team. Mit allem, was einem gerade so in die Finger kam, lag ja genug rum. Plastikflaschen zum Beispiel.
Alter.
Es gab viel zu wenig Sicherheitspersonal. Nur diese Menschen in diesen random gelben Shirts, die über 250.000 Leute irgendwie absichern sollten und gucken sollten, dass da nichts passiert. Die Sicherheitsleute brauchten keinerlei Qualifikation. Also es sind wirklich komplette Randoms einfach dahin und haben gesagt, yo, ich will das machen, alles klar, hier ist Vertrag.
Ey, guck mal, wie witzig das so, wie ich eben so aus Scheiß gesagt habe, ja, dann gebe ich meinen Freunden gelbe Shirts und dann sollen die da rumlaufen.
Es ist wirklich genau so gelaufen. So war's, ja. Es ist wirklich so gelaufen. Da haben wirklich Leute aus den Teams, haben dann einfach ihre Freunde gefragt, ey, hast du nicht Bock? Und dann haben die gelben Shirts bekommen. Und der Witz ist, die machten trotzdem alle, was sie wollten. Also einer hat zum Beispiel auch in der Doku erzählt, er hat sein Shirt für $400 an einen Besucher verkauft, weil er behauptet hat, dass er damit VIP-Zutritt hat und in den Backstage-Bereich kommt. Was natürlich kompletter Nonsens ist. Aber er hat es halt gemacht, weil who cares? Es war ja auch keiner da, der geguckt hat.
Aber also, krass, auch ein bisschen smart eigentlich von ihm.
Selbst das Sicherheitspersonal hat gemacht, was es wollte und niemand, was es sollte. Hm. Und das bei 250.000 Menschen auf einem Gelände.
Alter. Ne? Kann man sich nicht vorstellen.
Gut. Die meisten der Besucher schnallten dann tatsächlich auch, dass sie machen können, was sie wollen. Spätestens da, als sie gemerkt haben, dass das Sicherheitspersonal ein bisschen nachlässig ist. Und dann wurde es auch noch mal ein bisschen schwieriger, weil es dann zum Beispiel auch zu mehreren sexuellen Übergriffen kam. Zum Beispiel durch Männergruppen, die Frauen einzeln abgefangen haben.
Alter.
Oder auch beim Crowdsurfing haben viele Mädchen auch danach berichtet. Und ich sage bewusst Mädchen, weil dort waren auch Minderjährige, denen das passiert ist. Die danach halt gesagt haben, mir hat jemand unter die Klamotten gefasst. Sowas kannst du natürlich im Nachhinein überhaupt nicht nachweisen. Deswegen gibt es auch offiziell nur 5 Fälle oder so, wo halt wirklich dann auch direkt vom Krassesten gesprochen wird. Aber nachgewiesen, ganz wenig. Die Dunkelziffer muss unglaublich hoch sein.
Scheiße.
Und dann
krass auch, dass da so viele Minderjährige waren, oder?
Ja, da waren echt relativ viele Minderjährige. Also jetzt nicht im Übermaß oder so. Also es waren definitiv, der größte Teil war volljährig, um Gottes Willen. Die brauchten ja auch alle ihre Aufsichtspersonen und so. Aber es waren auf jeden Fall Minderjährige anwesend. So, und mehr als
ja gut, hätte mich auch nicht gewundert, wenn das niemand kontrolliert hätte. So, weißt du, wenn die halt einfach so alle hätten da hingehen können.
Mhm.
Oh Mann.
Ey. Und am Abend kam dann ein Auftritt von Limp Bizkit.
Oh ja.
Und der hat alle Rahmen gesprengt. Und um das zu hören, müsst ihr jetzt 2 Wochen warten. Ich mache nämlich jetzt hier einen Cut, meine Freunde.
Nee, das kannst du nicht machen.
Doch, es wird nämlich eine Doppelfolge.
Christine.
Und die zweite Hälfte könnt ihr euch dann nächstes Mal anhören. Und dann
Summer.
Hört ihr den Rest des Samstags, den Sonntag und wie das Ganze am Schluss ausgegangen ist.
Oh, das ist aber richtig mies jetzt. Hast keinen Bock mehr, ha? Huh?
Ich wollte es teilen.
Finde ich crazy von dir. Ich würde sagen, wir gucken mal. Eventuell, wenn wir ganz crazy und gut drauf sind und ihr uns nette Bewertungen hinterlasst und liked, was das Zeug hält und uns followt auf den Social Media Accounts und so, ne? Dann würde ich mir eventuell überlegen, ob wir vielleicht ausnahmsweise, weil es eine Sonderfolge ist, schon nächste Woche Teil 2 hochladen.
Ja, darauf würde ich mich vielleicht sogar noch einlassen.
Aber, wie gesagt, dafür müsst auch ihr was tun, Leute. Also,
mhm.
Like, comment and subscribe. Ja, ich bin, also ohne Spaß, ich finde es echt spannend. Also ich bin also auch richtig verantwortungslos und krass und richtig dumm irgendwie so alles.
Ich hätte jetzt mit allem gerechnet, also, ich bin auch richtig verantwortungslos.
Nee, finde ich es halt einfach so, dass sie das so, also, weißt du, das wird so richtig so Boomer-Talk, das wird es heutzutage nicht mehr geben.
Vielleicht wird es das nicht mehr geben.
Ja, aber wird es halt wirklich nicht, ne?
Gut.
Crazy.
Mehr gut. Davon dann nächstes Mal, meine Freunde.
Ich würde sagen, Leute, damit ich auch nicht so lange warten muss, haltet euch ran, damit wir nächste Woche weiterhören können. Ne? Bis nächste Woche.
Bis dann.
Ciao.